Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Maintalbetten. Das Familienunternehmen führt in Reuendorf bei Lichtenfels den größten Werksverkauf für Polster- und Boxspringbetten in ganz Bayern und setzt dabei auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr über unseren Partner erfahrt ihr auf www.maintal-betten.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Es gibt Freunde von mir, die sind wirklich sehr zuverlässige Materiallieferanten und die wissen das aber auch und freuen sich dann im Endeffekt, Wenn sie drin sitzen und merken, jetzt kommt eine Geschichte von mir. Ich habe aber auch in meiner letzten TV-Show bei der Aufzeichnung von Ich bin raus, waren auch Freunde von mir drin gesessen und das Lustige war, in dem Moment, wo ich die Geschichte erzähle, die der noch nie gehört hat, hat die Kamera zufällig auf ihn geschwenkt und in dem Moment siehst du in seinem Gesicht, wo er gerade realisiert, oh, ich glaube, das war ich, von dem er gerade erzählt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fränkischer Talk. Heute mit Markus Barth. Markus ist Stand-up-Comedian, Headwriter, was das ist, klären wir gleich noch, Buchautor, Podcaster und seit März der Neue bei Kabarett aus Franken im Bayerischen Rundfunk, wo er nach 10 Jahren, glaube ich, Ingo Appelt abgelöst hat. Markus, schön, dass du bei mir im Talk bist.
Herzlich ja, danke, ich freue mich dabei zu sein.
Fangen wir mal mit dem jüngsten Ereignis an. Menschen, die in Franken leben, werden dich in Zukunft deutlich häufiger im Fernsehen sehen als öfter, zumindest wenn sie den Heimatsender anschauen. Ja. Du bist jetzt neuer Moderator für die Kabarettsendung. Ist das ein Nachhausekommen für dich?
Ja, ein bisschen schon, weil ich bin natürlich mit dem Bayerischen Fernsehen auch irgendwie aufgewachsen. Also ich habe ja 19 Jahre in Franken gelebt und dann noch 2 Jahre in München. Da ist man natürlich schon vom BR geprägt und auch was das Radio oder sowas angeht natürlich alles. Deswegen ist das für mich schon ein bisschen nach Hause kommen. Ich muss aber zugeben, dass ich in den letzten 25 Jahren viele Sachen natürlich nicht mehr so intensiv verfolgt habe, weil ich seitdem eben in Köln lebe. Und muss mich jetzt auch erst wieder so ein bisschen umgucken, was hier eigentlich so passiert ist.
Und ist das mehr ein Vorteil, dass du so lange aus Franken raus bist, weil du die Brille nicht so aus dem Kern hast, sondern eher von außen drauf schaust? Oder würdest du eher sagen, es wäre besser, du hättest ein bisschen mehr mitbekommen?
Naja, ich habe durch meine Familie immer noch viel mitbekommen. Mein Bruder lebt immer noch in Franken, meine Eltern leben noch in Franken. Und deswegen, so ganz fremd ist mir das nicht. Also meine ganze Verwandtschaft ist auch noch hier. Ich bin ja regelmäßig da. Ich muss zugeben, ich habe mich teilweise nicht mehr so sehr mit Entwicklungen im fränkischen Raum beschäftigt oder mit der bayerischen Politik, wobei man natürlich vieles da immer noch auch in ganz Deutschland mitkriegt.
Ach komm, Söder ist schon dein Lieblingsfreund.
Ja, er ist aber, kämpft gerade sehr mit Aiwanger, muss ich sagen.
Würde aber auch Bayern, also insofern.
Guter Stofflieferant auf jeden Fall. Ich finde es ganz lustig, weil ich manchmal merke, ich habe halt noch einen anderen Blick auf die Dinge. Dadurch, dass ich doch jetzt schon so lange in NRW lebe, finde ich, glaube ich, manche Sachen noch lustiger als andere, die hier leben und für die das vollkommen normal ist. So. Und das ist aber eher ein Vorteil, weil dadurch habe ich manchmal den Eindruck, ich entdecke die Absurditäten noch einfacher als Leute, die einfach jeden Tag damit aufwachsen und aufwachen. So.
Fällt dir da sofort ein konkretes Beispiel ein?
Naja, ich meine, gut, das ist jetzt fast schon ein Klischee, aber natürlich dieses Ganze, wir sind die Liberalitas Bavaria, halten wir hoch und bei uns sind alle frei und jeder soll so reden, wie er will. So. Und dann, was ich dann halt wieder mitkriege, ist das Genderverbot und der Kampf gegen Cannabis. Und ich denke, also entweder ich habe die Liberalitas Bavaria falsch verstanden oder Herr Söder. Einer von beiden hat irgendwie einen Knoten im Kopf.
Was macht denn Franken für dich besonders lustig?
Ich mag dieses sehr Trockene. Also ich würde ja fast sagen, der fränkische Humor geht schon fast in die britische Richtung. Weil das ist ja bei uns ist nicht so sehr so dieses Hallo, lustig, Klamauk und jeder setzt sich eine lustige Nase auf. Aber die Franken sind ja, gelten ja auch eher mal als ein bisschen maulfaul. Aber wenn er dann was raushaut, dann sitzt's. So. Und das mag ich eigentlich sehr gerne.
Ist das auch dein Humor?
Ich bin ja jetzt mittlerweile so ein Hybrid, also ein Humorhybrid, würde ich sagen, weil ich bin hier aufgewachsen in Franken, aber das Humorhandwerk habe ich natürlich in Köln gelernt und da ist natürlich wirklich Tete und Karneval und hau raus und hau drauf und deswegen bin ich mittlerweile so ein Mix in meinem Humor. Also ich bin, ich sag mal, privat immer noch sehr Franke, Ich sage auch immer jedem, wenn ihr einen Kneipenclown sucht, da gibt es bessere als mich. Ich stehe einfach gerne daneben, höre zu, guck zu, mache mir Gedanken und schreibe mir dann was auf irgendwann. Deswegen, da glaube ich, kommt immer noch der Franke in mir durch.
So hast du ja auch eigentlich angefangen, ne? Erstmal im Hintergrund und daneben stehend.
Ja.
Du bist nach einem, sagen wir, nicht ganz zu Ende gebrachten Studium.
Das ist sehr freundlich ausgedrückt.
Ja, das stimmt aber auch trotzdem. Du hast eigentlich angefangen mit einer Bewerbung für die Wochenshow, ne? Mhm. Kannst du mal erzählen, wie man auf die Idee kommt zu sagen, ich werde jetzt einfach Witzeschreiber fürs Fernsehen. Das ist jetzt auch nicht der naheliegendste Berufswunsch oder nächstliegende.
Ja, eigentlich muss ich da fast ein bisschen einschreiten, weil es stimmt nicht so ganz, dass das der Anfang war, weil der Anfang war eigentlich schon eher auf der Bühne, weil ich ja in meiner Schulzeit immer auf der Bühne war. Also ich war in jeder Theatergruppe, die sich angeboten hat und in jeder Kabarettgruppe, die sich angeboten hat und habe da mitgemacht und bei der Schülerzeitung und habe da standardmäßig die Glossen geschrieben und so. Eigentlich war mein Anfang wirklich eher auf der Bühne. So. Und dann bin ich eben nach München gegangen, habe versucht zu studieren. Wie gesagt, nicht so rasend erfolgreich. Und war auch sehr unglücklich insgesamt da und war aber Fan der Wochenshow und habe damals die Sat.1 Wochenshow gesehen im Fernsehen und war dann auf deren Homepage und habe gesehen, die machen gerade so einen Autorenworkshop. Dachte ich mir, da bewerbe ich mich jetzt einfach mal. Und dann habe ich, das waren wirklich die ersten Sketche meines Lebens, die ich geschrieben habe eigentlich. Die habe ich dann zu Hause auf meiner Schreibmaschine schnell runtergekloppt, in einen Schnellhefter reingesteckt und nach Köln geschickt. Und dann haben die mich zu diesem Workshop eingeladen und da bin ich auch sehr nichtsahnend hingefahren und dann zurückgekommen. Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, ja, sie würden mich gerne mal 2 Wochen einladen. Und dann am Ende dieser 2 Wochen haben sie mir einen Vertrag angeboten. Und da ich mit meinen Eltern den geheimen Deal hatte, Studium, das wird nichts, aber ich mache so lange weiter, bis ich was Besseres habe, habe ich dann einfach bei meinen Eltern angerufen und habe gesagt, ich habe jetzt was Besseres. Und dann ging alles sehr schnell. Dann habe ich wirklich innerhalb von wenigen Wochen mein Zimmer im Studentenwohnheim gekündigt und bin nach Köln gezogen und war sofort drin.
Haben deine Eltern das für eine gute Idee gehalten? Also man muss vielleicht dazu sagen, also um jetzt mal richtig auf den Klischees rumzureiten. Ja. Deine Eltern sind beide Finanzbeamte. Mhm. Ja. Du bist in Zeil am Main aufgewachsen. Das heißt ländlich.
Ja.
Und Finanzbeamte, da kriegt man ja sofort Bilder im Kopf, wie gerechtfertigt die sind,
ja,
sei dahingestellt. Aber haben die an eine Karriere geglaubt?
Naja, also ich fand es schon ganz gut, weil also das Erste, was ich studiert habe, war Lehramt. Und als ich das dann hingeschmissen habe und gewechselt habe, hat mein Vater schon zu mir gesagt, also dass du mal kein Lehrer wirst, das war mir auch relativ klar. So, dann habe ich ja Dramaturgie studiert, da könnte ich bis heute nicht so richtig gut beschreiben, was das eigentlich war. Und ich glaube, auch da waren meinen Eltern ja klar, das wird irgendwie nichts mit dem Bub da in der großen Stadt an der Universität. Deswegen, ich meine, als ich natürlich dann angerufen habe und gesagt, ah, übrigens, ich schreibe ab jetzt nur noch Witze, da wurde mein Vater schon ein bisschen still. Ich glaube, meine Mutter fand es irgendwie ganz spannend. Aber als sie dann gemerkt haben, das war einfach ein richtiger Beruf. Also ich bin ja wirklich damals bei der Wochenshow morgens um 9 ins Büro gegangen und abends um 5, 6 wieder rausgegangen und hatte mein Einkommen. Und da war einfach sofort klar, das ist jetzt nicht, ich sitze da, keine Ahnung, wie der arme Poet irgendwie im Dachstübchen und überlege mir Witze, sondern das ist was Handfestes im Endeffekt. Natürlich, was dann jemand wie meine Eltern ein bisschen erschreckt, ist so Vertragslaufzeiten von 6 Monaten. Mhm. Da habe ich mir halt damals überhaupt keinen Kopf drüber gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn ich nach 6 Monaten wieder an die Uni gehe, dann ist das so. Dann habe ich 6 Monate Spaß gehabt. Mhm. Und tatsächlich, als ich nach Köln kam, haben mir auch ganz viele Leute gesagt, ja, du, das mit der Comedy, das ist aber bald wieder vorbei in Deutschland, such dir lieber noch was anderes. Das ist jetzt 25 Jahre her. Mhm. Ich habe mir 25 Jahre lang nichts anderes gesucht. Ich glaube, ich mache es jetzt auch nicht mehr.
Mhm. Aber die Comedy hat sich ja extrem entwickelt. Und
ja,
du bist dann von der Wochenshow zu ganz vielen anderen sehr erfolgreichen Formaten aufgegangen. Ja. Also Lady Kracher gehört, glaube ich, auch zu einer der größten Erfolgssendungen, die es im deutschen Fernsehen an Comedy-Formaten gab. Was guckst du mit Kaya Jana hast du gemacht? Und du warst dann irgendwann halt nicht nur Writer, sondern Headwriter. Das heißt, du hast eigentlich die Autorenteams geleitet.
Genau, ich war nach einem halben Jahr bei der Wochenshow, wurde ich quasi befördert zum Headwriter. Also es gab da mehrere Headwriter, ich war einer von 3. Und das bedeutet, dass ich dann halt nicht mehr nur Sketche geschrieben habe, sondern dass ich die Sketche von den Autoren abgenommen habe, ja, zurecht gemacht habe, verbessert habe, wie auch immer, und dann auch mit den Comedians besprochen habe und natürlich auch mit der Regie und mit allen Abteilungen. Genau, das ist der Headwriter, also der ist so die Schnittstelle zwischen zwischen dem Autor oder den Autorinnen und allen anderen Gewerken.
Jetzt stelle ich mir das total schwierig vor, sowohl für jemanden wie Mirja Böß als auch für Kaya Janar, für Ingolf Lück und Anke Engelke Gags zu schreiben, die ja alle ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind, eine unterschiedliche Art von Humor haben, deren, also ich weiß nicht, ob das Wort Witze, aber eher die Sketche ja auch in ganz unterschiedliche Zielgruppen gesteuert sind. Wie schaffst du das, dich da auf die verschiedenen Charaktere so einzuschießen und für die jeweilige Person den richtigen Sketch zu schreiben?
Also tatsächlich glaube ich, vielleicht ist das eine Fähigkeit von mir, dass ich mich auf sowas einlassen kann. Dass man muss da ein bisschen eintauchen. Also bevor ich für jemanden einen Sketch schreibe oder irgendwelche Witze schreibe, unterhalte ich mich sehr intensiv mit denen. Und mit Mirja Böß bin ich damals sogar an Ballermann geflogen, weil die damals ja noch als Möhre aufgetreten ist. Und dann wollte sie ein Stand-Up-Programm machen. Ich habe gesagt, ja, ich muss irgendwie deine Welt verstehen, bevor ich da was schreiben kann. Und dann waren wir wirklich ein Wochenende im Oberbayern und wo man da halt so hingeht, weil da war ich vorher noch nie. Ich glaube, es ist schon wichtig, da gut einzutauchen. Und wenn ich Autor bin, muss man manchmal einfach auch die persönliche Eitelkeit ein bisschen wegstecken. Also da geht es nicht darum, dass ich das alles super finde, sondern da geht es darum, dass das zu dem jeweiligen Charakter passt. So. Und dass das auch zu dem Publikum passt, für das das geschrieben ist irgendwie. Und da gibt es schon manchmal Sachen, wo ich sage, würde ich jetzt nicht auf der Bühne machen. Aber ich glaube, für das Publikum in der Situation passt das einfach. Und dann kann man das raushauen. Und das ist so eine Eigenschaft, die ich mir, glaube ich, schon in den letzten 25 Jahren angeeignet habe, dass ich den Duktus von Leuten aufnehmen kann und dann auch wiedergeben kann. Das ist eher echt mittlerweile ein Problem, weil ich merke sogar schon, wenn ich in München bin, ich meine, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Bayer, aber wenn ich dann irgendwie 3 Tage in München bin, fange ich auf einmal an, in diesen Münchner Slang zu verfallen, wo ich mir denke, Markus, hör auf, es ist total albern, einfach, weil du bist nicht von hier, hör auf mit dem Quatsch.
Und welche Rolle spielen die Comedians selbst? Also für den Zuschauer entsteht ja meistens so das Bild, das sind alles die eigenen Witze. Ja. Also das ist eigentlich deren Humor, deren Erzählungen, das haben die erlebt. Wie viel davon ist wahr und mit wem hast du zusammengearbeitet, der besonders viel von sich da eingebracht hat?
Also ich würde sagen, bei der Wochenshow, da waren zwar die Leute am überraschtesten, weil da kam schon immer wieder der Satz, ach, der Ingolf, der schreibt das gar nicht alles selber. Da war aber auch der Beruf Comedy-Autor einfach noch nicht so bekannt. Das war vor 25 Jahren wirklich einfach noch anders. Und es wurde auch von vielen Leuten, zum Beispiel bei 7 Tage, 7 Köpfe, wurde es extrem geheim gehalten, dass es da Autoren gibt irgendwie, was im Nachhinein vollkommen lächerlich ist, weil natürlich waren die Witze geschrieben. Aber unsere Comedians, jetzt jemand wie Anke Engelke, die haben da nie einen Hehl draus gemacht. Also Anke hat immer gesagt, sie kann einfach spielen und schreiben können andere. Und die war da von Anfang an sehr offen. Wie gesagt, es gab andere Leute, die da etwas verschlossener waren. Und Anke hat auch immer wirklich dankbar gute Texte angenommen einfach und dann auch einfach so gespielt. Die hatte, glaube ich, gar nicht so den Drang. Ich musste jetzt ungefähr unbedingt noch 1000 Sachen ändern. Ich habe ja später dann auch teilweise bei der Heute-Show gearbeitet. So jemand wie Olli Welke, der ist zum Beispiel wirklich sehr involviert, auch in die Texte und geht da zum Schluss nochmal über alles drüber irgendwie. Ich glaube, das ist echt Typfrage, da gibt es solche und solche und ich habe für beide Sorten gearbeitet.
Und für wen lieber?
Naja, da kommen natürlich Eitelkeiten ins Spiel. Ja, das ist ganz klar, wenn ich natürlich sehe, okay, von dem, was ich da geschrieben habe, ist im Endeffekt nichts mehr übrig, dann sitzt man als Autor auch ein bisschen da und denkt sich, es war noch alles viel besser. Aber im Endeffekt denke ich mir, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und für meine persönliche Eitelkeit, da habe ich die Bühne, weil da kann ich machen, was ich will. Wenn mir morgens ein Gag einfällt, kann ich den abends auf der Bühne machen und dann entweder die Leute lachen oder ich verreck halt selber damit. Und damit muss ich dann leben.
Wann hast du denn entschieden, dass du selber wieder auf die Bühne willst?
Das war eigentlich in der Zeit, in der ich für Mirja Böß geschrieben habe. Weil da bin ich dann zum ersten Mal zu ihren Premieren auch mitgegangen. Ich weiß, ich war da im Quatsch Comedy Club, haben wir Premiere gemacht mit ihrem Programm. Und ich habe diesen Raum gesehen, ich habe diese Bühne gesehen und dann geht das Licht aus, die Leute sind total aufgeregt und dann kommt Mirja raus und spricht die ersten Gags irgendwie und die Leute sind sofort mit dabei. Und diesen Zauber der Stand-Up-Comedy, also den hatte ich schon immer im Hinterkopf. Das hat mich schon immer fasziniert. Und dieses, da steht jemand nur mit einem Mikro und sonst nichts, der hat kein Instrument in der Hand, da ist kein großer Lichteffekt, da wird auch nichts eingespielt. Und trotzdem hängen die Leute an den Lippen. das fand ich immer faszinierend. So, und das war eigentlich dann so der Wendepunkt. Also ich würde sagen, angefangen hat das wirklich schon damals in meinem Schüleraustausch in England. Da hat mir meine damalige Austauschpartnerin hat mir Videos von englischen Stand-Up-Comedians gezeigt. Eddie Izzard, werde ich nie vergessen, hat sie mir eine Videokassette vorgeführt und ich dachte mir nur, sowas will ich auch machen. Das ist unfassbar. Und dann hat es ja noch sehr lange gedauert, aber dann bei mir ja, das war der endgültige Punkt, wo ich mir gedacht habe, das probiere ich jetzt.
Und dann hast du eigentlich ganz klein angefangen bei einem Format wie Nightwash, ne? Wo
Genau,
große Stars rausgekommen sind, aber auch manche echt, wie hast du gerade so schön gesagt, mit ihren Gags verreckt sind. Ja, ne? Das hat nicht bei allen geklappt.
Das passiert aber auch großen Stars immer wieder, das kann ich aus eigener Erfahrung also wirklich sagen, habe ich schon oft genug gesehen. Es war sogar noch kleiner, mein allererster Auftritt. Ich hatte mir irgendwann mal ein Stand-Up-Programm geschrieben, also 5-Minuten-Nummer geschrieben. Und dann gab es in Berlin die Scheinbar. Da war nahezu jeden Abend Open Mic. Das heißt, jeder, der wollte, konnte dahin. Ich war zufällig gerade in Berlin. Ich habe davon gelesen und dachte mir so, die 5 Minuten, die mache ich jetzt. Bin da hingefahren. Ich werde es nie vergessen. In der Garderobe saß irgendwie jemand, der so ganz weiß geschminkt war. Ich weiß selber nicht mehr, warum. Eine saß da und hat auf ihre singenden Säge gerade geübt. Dann war ein Jongleur noch da. Und einer mit einer Gitarre, der aber ganz wenig Deutsch gesprochen hat. Und dann kam ich und habe eine Stand-Up-Nummer gemacht. Ich war unfassbar aufgeregt. Ich weiß, ich habe keinerlei Ahnung mehr, wie der Auftritt eigentlich war. Ich weiß, der Techniker hat gelacht vom Publikum, keine Ahnung. Und es war echt ein crazy Abend. Aber da habe ich zum ersten Mal Blut geleckt, glaube ich. Und dann habe ich mich in Köln bei Nightwash beworben, ja.
Kannst du dich an diese allererste Nummer in der Scheinbar noch erinnern, worum es da ging?
Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich kann es dir absolut nicht sagen. Ich glaube, also ich weiß, eine meiner ersten Nummern ging über 2 Filme. Das eine war Die Reise der Pinguine, den ich einfach unfassbar lustig fand, und über Spider-Man. Und ich weiß, einer meiner allerersten Gags, der mir jetzt auch noch von vielen Leuten erzählt war, und das ist jetzt wirklich 15 Jahre her, ist, dass mir aufgefallen ist bei Spider-Man, dass die einen biologischen Fehler haben, weil Spinnen schießen ihre Netze nicht aus dem Arm.
Ich ahne, wo das hingeht.
Und ich sage nur so, ich glaube, das wäre ein sehr anderer Film geworden dann. So. Und die Nummer erzählen mir immer noch Leute teilweise. Und wo ich auch, dann gab es einen Bösewicht bei Spider-Man, der hieß das Chamäleon. Und wo ich auch gesagt habe, wo ist denn da die Bedrohung? Los, Spider-Man, fang mich, ich kann die Farbe wechseln. Und die Nummer mag ich immer noch. Ich mache keine Stand-Up-Programme, keine Best-of-Stand-Up-Programme, aber wenn ich eins machen würde, dann wäre die auf jeden Fall wieder drin. Mm.
Du bist jetzt gerade mit der aktuellen Tour durch. Was passiert als nächstes?
Als nächstes mache ich eine Sommerpause und schreibe, weil im Oktober dann meine neue Soloshow rauskommt. Die heißt Pures Gold. Und ich freue mich tierisch drauf. Wir machen Premiere in Köln im Gloria am 11. Oktober. Und die zweite Show ist dann schon in Zeil am Main, meiner Heimatstadt. Das war mir diesmal sehr wichtig, dass wir also erst die Wahlheimat, dann die Heimat machen. Und das sind die ersten beiden Shows. Und dann geht es kreuz und quer durch Deutschland damit.
Wie entsteht so eine Show? Also wie muss ich mir vorstellen, wie arbeitest du da dran? Kannst du überhaupt noch Nachrichten gucken, ohne nach unfreiwilligen Gags von Herrn Aiwanger zu suchen? Also wie funktioniert das?
Wenn ich es nur selber wüsste. Also dann wäre meine Arbeit einfach. Nein, es ist in der Tat so, dass ich immer was zu schreiben dabei habe. Also entweder natürlich mein Handy mit der Notizen-App oder ich mache eine Sprachnotiz oder ich habe wirklich auch noch viel Zettel und Stift dabei. Ich schreibe mir jeden Tag Dinge auf. Und auch im laufenden Programm, ich meine jetzt die aktuelle Show, die ist fertig, die sitzt, da ändere ich auch nichts mehr dran. Aber selbst während ich die spiele, arbeite ich fürs nächste Programm. Das heißt, ich werde jetzt dann, wenn die aktuelle Show wirklich durch ist, werde ich alle meine Notizen aus dem letzten Jahr mir mal angucken und gucken, okay, da setze ich mich jetzt dran und mache mal wirklich eine Nummer draus. Weil manchmal ist es auch wirklich nur 2 Sätze, die ich lustig finde. Und dann ist es vielleicht auch so, dass man die nur in dem Moment lustig findet. Und bei anderen finde ich sie auch nach einem halben Jahr noch lustig. Und dann setze ich mich hin und schreibe mal was dazu. Mhm. Und dann wird das natürlich ausprobiert. Dann gehe ich auch wieder auf offene Bühnen und werde wieder plötzlich irgendwo in Köln oder in Berlin auf Open Mics auftauchen und ausprobieren. Und dann gucken, ob die Dinge, die ich mir in meinem Kopf so als lustig ausgemalt habe, auch wirklich so lustig sind. Und dann irgendwann kloppt man das alles zusammen. Und dann wird da im Oktober wieder eine Premiere stehen.
Das heißt, du testest in der Live-Atmosphäre, ja. Du guckst tatsächlich, wie läuft's beim Publikum,
ja.
Kriegt dein Mann so eine Art Vorversion und muss immer erstmal sagen, das war gut, das war nicht gut? Oder gehst du gleich vor Publikum?
Also manche Dinge erzähle ich ihm schon so. Mir ist es eigentlich lieber, und das wissen meine Freunde mittlerweile auch, wenn wir mal in einer lustigen Kneipensituation sind und ich ihnen dann so was kurz mal pitche, irgendwie folgendes ist mir passiert. Wenn ich dann merke, sie lachen schon, dann denke ich mir, ey, da mache ich was draus. Meine Freunde wissen das natürlich auch und sagen, oh, Markus probiert ein neues Programm aus. Deswegen halte ich das auch in engen Grenzen. Mhm. Aber manchmal müssen solche Geschichten halt raus. Und wenn ich eine Geschichte irgendwie drei Leuten erzählt habe und drei Leute haben gekichert, denke ich mir, ja, da steckt irgendwas drin.
Mhm. Und andersrum, also wissen deine Freunde, wenn ihnen was Lustiges passiert und sie erzählen es dir, könnte es sein, dass das irgendwann mal auf der Bühne zu hören ist? Oder?
Ja, okay. Das haben sie schon mehrfach erlebt. Das wissen sie auch. Ich bin meistens so fair und sage ihnen das dann auch.
Nett von dir.
Also es gibt Freunde von mir, die sind wirklich sehr zuverlässige Materiallieferanten. Und die wissen das aber auch und freuen sich dann im Endeffekt, wenn sie drin sitzen und merken, jetzt kommt eine Geschichte von mir. Ich habe aber auch in meiner letzten TV-Show bei der Aufzeichnung von Ich bin raus, waren auch Freunde von mir drin gesessen. Und das Lustige war, in dem Moment, wo ich die Geschichte erzähle, die der noch nie gehört hat, hat die Kamera zufällig auf ihn geschwenkt. Und in dem Moment siehst du in seinem Gesicht, wo er gerade realisiert, oh, ich glaube, das war ich, von dem er gerade erzählt. Ja, also das ist manchmal ein Überraschungspaket, aber im Großen und Ganzen wissen die schon Bescheid.
Ich möchte gar nicht riesig ins Thema Corona einsteigen, weil wir das Gott sei Dank zum größten Teil hinter uns haben. Aus meiner Beobachtung heraus war aber gerade für die Künstlerszene, für Comedians, für Kabarettistinnen und Kabarettisten, für Musikerinnen und Musiker die Corona-Phase eine ganz besonders schlimme.
Ja.
Du bist da ja mit so einem Gute-Laune-Podcast unter anderem durchgegangen. Du hast so Live-Aktionen auf Instagram gemacht, hast auch viel mit anderen Podcastern darüber gesprochen, wie du durch diese Phase rausgekommen bist. Was mich jetzt besonders interessieren würde, ist, hat Corona das Kabarett und die Comedy verändert? Also glaubst du, dass Menschen, die jetzt auf der Bühne stehen, anders Kabarett machen als davor?
Ich glaube, dass Corona unsere ganze Gesellschaft sehr verändert hat. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns noch nicht mal ansatzweise drüber bewusst, wie sehr. Ich merke auch, dass es einen sehr großen Verdrängungseffekt gibt und einen Verdrängungsreflex in der Gesellschaft. Die Leute wollen sehr oft nichts mehr davon wissen. Mhm. Was ich auch bizarr finde, weil das ist nun mal eine Situation gewesen, die uns alle sehr geprägt hat. So. Und da werden wir noch sehr lange dran kauen. Und deswegen hat es natürlich auch, wenn es die Gesellschaft verändert, verändert es auch die Comedy. Es hat auch die ganze Kulturszene verändert. Dinge, die vorher als sicher galten, sind jetzt plötzlich nicht mehr so sicher. Also es ist auch so, dass auch das Kaufverhalten der Leute anders wurde, was Tickets angeht. Es wird viel mehr spontan gekauft zum Beispiel. Viel weniger, in 3 Monaten kommt der oder die zu uns, da hole ich jetzt schon mal Tickets. Die Leute warten wirklich bis 2 Tage vorher oftmals. Solche Sachen verändern sich. Insgesamt wurden manche Leute, glaube ich, ein bisschen auch politischer und gesellschaftskritischer, glaube ich. Ich glaube auch, ich sage das auch auf der Bühne, dass unser aller Lunte ein bisschen kürzer wurde. Diese Aufregungsbereitschaft ist viel größer geworden bei den Leuten. Ich finde weniger Gelassenheit in der Gesellschaft eigentlich. Also das sind jetzt alles so Dinge, wo ich denke, das könnte man für die gesamte Gesellschaft benennen. Aber gerade deswegen gilt es natürlich auch für die Comedy und fürs Kabarett. Und ja, deswegen auf jeden Fall, das hat sehr vieles verändert. Und ich glaube wirklich, wir ahnen noch nicht mal ansatzweise, wie viel.
Du bist ja ein sehr politischer Mensch und du nimmst das in deine persönlichen Programme auch sehr mit rein. Also wer sich deine Programme anhört und anschaut, wer deine Podcasts hört, wer mit dir spricht, bekommt sehr schnell mit, dass du sehr deutlich gegen rechts einstehst, dass du die AfD, wo du auch nur kannst, kritisierst. Und in den Kommentarspalten unten drunter geht es da manchmal ganz schön zur Sache. Wenn du gerade die kurze Lunte angesprochen hast, das bleibt auch nicht immer ganz höflich. Ne? Also gerade Facebook ist ja so der schlimmste aller Stammtische im Internet. Wie gehst du denn damit um, mit dieser unglaublichen Negativität, diesen Angriffen, dieser explosiven Stimmung auch?
Ich möchte eine Sache vielleicht da doch ein bisschen Einspruch erheben. Ich finde mittlerweile eben nicht, dass Facebook die schlimmste Plattform ist, sondern das ist bei Weitem mittlerweile Twitter geworden. Mhm. Twitter oder heute X. Mhm, da hat Herr Musk sehr viel beigetragen dazu, weil er auch keinerlei Schritte dagegen unternimmt. Das war für mich auch der Grund, mich von Twitter zu verabschieden, weil ich gesagt habe, jedes Mal, wenn ich die App aufmache, kriege ich schlechte Laune.
Mhm. Genauso.
Möchte ich nicht mehr. Ja. Und es gibt mittlerweile andere Plattformen und ich bin wirklich überall vertreten und da denke ich mir, nee, also Twitter, das muss ich mir nicht mehr antun. Mhm. Obwohl man da natürlich, dann hat man da zigtausend Follower und es tut mir dann auch irgendwie leid, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich kann zu dieser Plattform nichts mehr beitragen. Mhm. Bei Facebook war ich eine Zeit lang sehr kritisch und habe gesagt, okay, ich kann hier offensichtlich kein einziges Thema mehr ansprechen, ohne dumme Diskussionen anschließen zu haben. Also es war wirklich egal. Und wenn ich nur einen Witz über meinen Hund gemacht habe, kamen irgendwelche Leute, die andere Ansichten zu meinem Hund und wie ich den behandeln sollte. Und so dachte ich mir, okay, ich ertrage es nicht mehr. Mhm. Dann hatte ich teilweise nur noch so mein Happy Place bei Instagram. Mhm. Habe ich mir gedacht, okay, hier sind die Leute irgendwie freundlich. Ich finde, es ist wieder besser geworden bei Facebook. Und was mir wahnsinnig hilft, einfach nicht lesen. Also ich muss zugeben, ich lese nicht jeden Kommentar, der bei mir drunter steht. Mhm. Auch weil ich die Erfahrung gemacht habe, gerade bei Facebook habe ich eine sehr aktive Followerschaft. Und die regeln das schon für mich. Also wenn da jemand dumm kommt, dann kommen fünf andere und sagen dem, dass er das bitte unterlassen soll. Und wenn es dann immer noch weitergeht und ich kriege das mit, werden die Leute sofort blockiert. Mhm. Ich mache da überhaupt nicht mehr lange rum. Also das ist wirklich so, ne, dann kommen sie wieder und schreien wegen der Meinungsfreiheit, wo ich mir denke, ja, aber meine Facebook-Seite, das ist wie wenn mir jemand an die Hauswand was Blödes schreibt. Ja. So. Dann diskutiere ich auch nicht mit dem rum, sondern dann rufe ich den Maler und überpinsel das, fertig aus. Mhm. Und wenn jemand glaubt, mich beleidigen zu müssen, dann unternehme ich Schritte, um ihm das unmöglich zu machen. Mhm. Und deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen einfach, da muss man auch Selbstbewusstsein haben. Ich muss nicht mit jedem diskutieren. Und wenn sich jemand nicht benehmen kann, muss ich erst recht nicht mit ihm diskutieren. Und wenn mich was nicht interessiert, kann ich es auch einfach ignorieren. Und deswegen, ich muss einfach sagen, ich habe ein Leben, ich habe eine tolle Beziehung, ich habe einen Hund, ich habe eine tolle Familie, ich habe Freunde. Es ist mir nicht so wichtig, dass jeder im Internet alles liebt, was ich mache.
Zumal ja auch das ein großes Missverständnis ist. Meinungsfreiheit heißt nicht ein Recht auf Veröffentlichung. Und er kann ja seine Meinung sonst wo ausbreiten, aber du musst es nicht bei dir
auf der Seite behalten. Vor allem, vielleicht heißt es noch ein Recht auf Veröffentlichung, aber es heißt nicht ein Recht auf Reaktion von mir. Mhm. Weil ganz ehrlich, meine Zeit ist auch kostbar. Mhm. Und die verwende ich lieber mit Menschen, die mir wichtig sind, als mit irgendeinem Pöbler, der sowieso nur Aufmerksamkeit will. Die kriegt er nicht von mir. Und das ist wirklich, ich habe kürzlich einen großen Artikel darüber gelesen, dass Aufmerksamkeit die wertvollste Währung momentan ist. Das ist das, worum ja alle buhlen in unserer Gesellschaft. Und wenn ich die jemandem verweigere, dann treffe ich ihn, glaube ich, viel eher, als wenn ich ihm argumentativ erkläre, warum ich kein Arschloch bin. Mhm. Sorry.
Trotzdem erklärst du manchmal argumentativ, unter anderem, wenn es zum Beispiel um Homo- und Transfeindlichkeit geht. Da wirst du sehr ernst. Das ist dann auf einmal auch gar nicht mehr Comedy und gar nicht mehr lustig, sondern auch da trittst du für was ein. Du bist selbst mit einem Mann verheiratet, seit, ich glaube, 21 Jahren mit ihm zusammen.
Ja,
also auf jeden Fall schon wirklich eine lange Beziehung. Und gehst mit deiner Homosexualität auch auf der Bühne sehr, sehr offen um. War das irgendwann eine bewusste Entscheidung zu sagen, so, ich mache das jetzt? Oder hat sich das, also nicht die Homosexualität natürlich, sondern das auf die Bühne zu tragen? Nur um das klarzustellen. Gott, oh Gott. Entschuldigung.
Alles gut.
Ja, aber es klingt jetzt vielleicht absurd, aber es gibt ja immer noch Menschen, die glauben, das sei eine Entscheidung, die man treffen könnte.
Ich weiß. Auch darüber
deswegen
habe ich
schon dachte ich, muss ich das jetzt
Wort verloren.
Ja, genau. Deswegen dachte ich jetzt kurz, vielleicht muss ich das noch ergänzen. zurück zur Frage. Also, hast du bewusst entschieden, dass du das thematisieren möchtest? Oder ist es einfach passiert?
Es ist zum Beispiel in meinem allerersten Bühnenprogramm oder in meinen allerersten Auftritten habe ich da überhaupt nicht drüber gesprochen. Mhm. Einfach, weil es für mich in dem Moment auch kein Thema war. Ich habe aber gerade in den letzten Jahren, ich meine, dann kamen so Themen wie die Ehe für alle. Oder dann habe ich damals diese absurde Regelung mit der homosexuellen Blutspende, dass ich gar nicht Blut spenden darf. Das wusste ich alles nicht. Und da dachte ich mir, oder damals durfte ich es nicht, da dachte ich mir, das ist doch so absurd, da muss man was drüber sagen irgendwie. Und dann habe ich es zum ersten Mal auf der Bühne thematisiert, weil mir klar war, ich möchte das nicht verheimlichen. Und ich möchte da nicht in der Hoffnung, dass vielleicht noch drei Leute mehr kommen, wenn ich nicht über das Schwulsein spreche. Diese drei Leute sind mir komplett egal, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also das war mir wichtig zu sagen, ich bin ich und das ist mein Leben und da werde ich drüber reden. So. Und dann ist das einfach in einem Programm, da hat gerade wieder, damals gab es den Karin Meissner noch, hat wirklich sehr viele dumme Dinge über die Homo-Ehe gesagt. Und da dachte ich mir, jetzt reicht's mir, jetzt muss ich mal was darüber sagen. Und das habe ich auch gemacht. Und es wurde von meinem Publikum auch voll honoriert. Und deswegen, ich mache das immer noch so, ich spreche darüber, wenn mir danach ist. Ich merke aber gerade in den letzten Jahren eine wieder zunehmende Homo- und Transfeindlichkeit. Und mir ist es wichtig, ganz klar zu sagen, das ist mit mir nicht zu machen. Mhm. Weil auch gerade die AfD ja immer wieder auch unter queeren Menschen das Fischen anfängt tatsächlich und versucht damit, keine Ahnung, Homosexuelle in der AfD, gab es mal einen Arbeitskreis, ich weiß nicht, ob es den noch gibt und so weiter.
Geleitet von Alice Weidel oder wie?
Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist ja eben mir immer wieder ein Rätsel, wie die morgens noch in den Spiegel gucken kann. Aber da möchte ich einfach immer ganz klar sagen, da bin ich nicht dabei. Rechnet da nicht mit mir. Und ich weiß, dass diese Tendenz, manchmal ist es ja so, dass sich dann manche Schwule oder Lesben denken, ja, die AfD, die schützt uns wenigstens vor, keine Ahnung, den Muslimen oder so, die ja gegen uns sind. Wo ich mir denke, da redet ihr euch was ein. Das ist komplett falsch. Es gibt keine halboffene Gesellschaft. Es gibt entweder eine offene oder keine offene Gesellschaft. Und wenn sie jetzt gegen, keine Ahnung, Muslime, gegen Geflüchtete oder wen auch immer sind, sind sie morgen gegen die Schwulen und Lesben. Mhm. Und wenn sie heute gegen Transpersonen wettern, sind wir morgen wieder dran. Es ist, das funktioniert so einfach nicht. Und da ist bei mir nicht ein Millimeter Spielraum, das ist mit mir nicht zu machen.
Mhm. Und dann auch nicht mehr lustig.
Nee, da werde ich auch sehr ernst. Das merke ich auch schon, wenn wir drüber reden. Mhm. Weil das ist kein Spaß. Also natürlich, wenn ich das auf der Bühne mache, dann mache ich da keine politische Predigt draus, sondern da sind natürlich auch gute Gags mit drin. So, aber wenn mich jemand privat dazu befragt, wird er sehr deutlich meine Meinung hören.
Mhm. Wie steht dein Mann dazu, dass du auch eure Beziehung immer mal wieder auf der Bühne thematisierst?
Das sind tatsächlich die Dinge, die ich erst mit ihm abchecke, wie er das so findet. Bei manchen Sachen ist er selber auch noch überrascht, weil es mir dann irgendwann einfach mal so aus mir rausgeplatzt ist. Da hole ich mir dann im Nachhinein das Platzett von ihm. Das passiert, aber bisher gab das noch nie Verwerfungen.
Wie viel Schwulenfeindlichkeit erlebst du im echten Leben? Also wenn wir jetzt mal von den Social Media und deiner öffentlichen Figur weggehen.
Also mir hat durchaus auch schon mal jemand eine Bierflasche hinterhergeworfen mit einem entsprechenden schwulenfeindlichen Schimpfwort. Nicht getroffen zum Glück, aber das war mal so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich da mache. Habe bei der Polizei angerufen und habe dann die etwas ernüchternde Auskunft gekriegt, da können wir leider erst was machen, wenn er trifft. Mhm. Das ist natürlich, das tut ein bisschen weh. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das relativ wenig zum Glück im echten Leben. Es spielt sich hauptsächlich im Internet ab. Da sehe ich natürlich dann auch teilweise die Kotz-Emojis unter irgendwelchen Videos, wenn ich von meiner Beziehung spreche. Aber wie schon erwähnt, das ist mir egal. Im echten Leben geht das noch. Mhm. Aber klar, ich überlege schon, überall, wo wir gehen, kann ich gerade die Hand von meinem Mann nehmen eigentlich. Und ich glaube, auch das ist eine Überlegung, die viele Heterosexuelle einfach nicht nachvollziehen können. Ich glaube, ich habe meinem Mann noch nie einen Kuss in der Öffentlichkeit gegeben, ohne vorher zu gucken, ob das gerade safe ist. Mhm. So. Da machen sich, glaube ich, viele Leute überhaupt keine Gedanken drüber. Wir machen uns diese Gedanken.
Mhm. Das ist echt traurig, dass das immer noch so ist.
Ja, ist es. Aber das ist so drin und manchmal ist es vielleicht auch übervorsichtig natürlich. Aber das sind Gedanken, ich glaube, die kennt jeder schwule Mann und jede lesbische Frau und natürlich auch jede Transperson.
Ist es noch ein also Köln ist ja so ein bisschen ein Safe Space für Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sind oder Transpersonen sind. Franken ist in vielen Stellen schon noch sehr konservativ. Mhm. Das, verhaltet ihr euch anders, wenn ihr hier seid?
Eigentlich nicht, weil, also ich meine, ne, dadurch, dass ich ja in der Öffentlichkeit stehe und dadurch, dass ich auch nie einen Hehl draus mache, wissen die Leute das auch. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt in meinem Heimatort bin, die wissen das. Also ich meine, und ne, wenn bei uns eine Familienfeier ist, da wird als erster mein Mann eingeladen und dann vielleicht ich, wenn ich habe. So. Also da, ich sage ja, ich bin nicht der beste Kneipenclown. Da ist das kein Thema. Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich würde gar nicht diese Unterscheidung machen mit Safe Space und nicht Safe Space. Weil auch in Köln gibt es Ecken, wo ich mir denke, hier sind wir jetzt mal lieber ein bisschen vorsichtig. Mhm. Und auch in Köln wird die AfD gewählt. Das ist einfach so. Und auch in Franken gibt es natürlich Ecken, wo ich sagen würde, da wäre ich vorsichtig. Aber ich kann nicht sagen, das ist, weil das eine Land ist und das eine konservativ und das andere so offen ist oder so. Mhm. Da redet man sich viel ein. Klar, Köln gilt als die Schwulenhochburg natürlich. Aber auch da gibt es Themen und auch da gibt es Queerfeindlichkeit. Das ist wirklich nicht unbedingt auf den Landstrich beschränkt.
Okay. Ein anderes Thema, was auch sehr ernst ist und was du auch mit auf die Bühne genommen hast, ist der Schlaganfall deines Partners gewesen. Ja. Auch ein Thema, das man auf einer Comedy-Bühne normalerweise überhaupt nicht erwartet. Warum hast du das gemacht und wie waren die Reaktionen darauf?
Ja, eben weil es gar nicht so ernst wurde, wie es jetzt vielleicht klingt. Also ich meine, man könnte ja jetzt glauben, irgendwie, dass ich nur über die ernsten Themen auf der Bühne rede. Das ist ja einfach nicht so. Aber was ich sehr gerne mag, ist die ernsten Themen nehmen und die Humorseite rauskehren. Und beim Schlaganfall war das genau so. Ich meine, im ersten Moment, als das passiert ist, das war 2015, mein Mann war gerade 45 Jahre alt und hatte eine eingerissene Halsschlagader und dadurch ist der Schlaganfall entstanden. So. Ab dann findet man erstmal nichts lustig, natürlich. Das ist einfach nur Katastrophe. Man hat Angst, wie geht das weiter? Wird er jemals wieder richtig hergestellt werden und so weiter? Das war alles kein Spaß. So. Mhm. Aber wenn dann halt mal so 3 Monate vorbei sind, das ist halt einfach mein Kopf, der funktioniert so. Dann denke ich da zurück und denke mir, hey, saßen wir wirklich 7 Stunden in diesem Wartezimmer und neben uns ein Cowboy und ein Krokodil und jemand im Peniskostüm, weil das einfach halt ein Karneval war. Das war ein Karnevalssonntag. Und mein Mann dann so, ja stimmt, das war schon irgendwie lustig eigentlich. Gell? Und dann auf einmal kommen natürlich die lustigen Dinge raus. Und als ich dann auch zum Beispiel die Symptome gelernt habe, woran man einen Schlaganfall erkennt, ne, dass man nicht mehr richtig, mein Mann hat gesagt, er hatte so Nebenwirkungen, er konnte nicht mehr richtig zuhören und er konnte viel Gesprächen nicht mehr aufmerksam folgen und hat viele Geburtstage vergessen, wo ich sage, ja, das Gefühl kennen viele Männer jeden Tag, wenn sie in der Diskussion sind, glaube ich. Und das sind einfach so die Pointen, die mir eingefallen sind, wo ich mir dachte, das muss man auf die Bühne bringen. Plus, ich wollte halt unbedingt den Leuten was mitgeben, nämlich wie man einen Schlaganfall erkennt. Mhm. Und dann fiel mir ja dieser Slogan ein, Lächeln sprechen Arme hoch, den ich dann auch wirklich immer wieder jahrelang auf der Bühne den Leuten eingehämmert habe, dass sie sich das merken sollen, weil wenn das nicht funktioniert, dann ist ein Schlaganfall im Anzug. Und das wollte ich denen halt mitgeben. Und diese Kombi aus sehr ernstes Thema mit meiner Ansicht nach sehr lustigen Gags drauf, plus den Leuten noch was mitgeben, dass ihnen vielleicht auch was für ihr tägliches Leben bringt, das war für mich die Goldkombination.
Hm. Hätte das auch funktioniert, wenn es deinem Mann nicht wieder so gut gegangen wäre?
Wahrscheinlich nicht. Also, das ist natürlich reine Theorie. Ich meine, man weiß ja nicht, also man muss dazu sagen, wirklich, mein Mann hat sich 100% wiederhergestellt. Wenn er jetzt noch Beeinträchtigungen hätte, weiß ich nicht, wie lustig er das gefunden hätte. Wobei eine andere Freundin von mir hatte als Jugendliche schon einen Schlaganfall. Sie hat noch gewisse Einschränkungen und sie ist eine der lustigsten Personen, die ich kenne und macht jedes Mal, wenn wir uns treffen, darüber Witze. So. Also so jemand wäre dann, glaube ich, auch froh gewesen. Aber natürlich, ne, Schlaganfall hat wahnsinnig viele Abstufungen, wie das enden kann. Und wenn dann jemand nicht mehr ansprechbar ist und vielleicht nur noch im Bett liegt, da wäre mir vielleicht auch der Humor vergangen. Ich weiß es nicht.
Wo vergeht denn der Humor denn noch? Also gibt es Themen, wo du sagst, darüber mache ich keine Witze?
Ja, aber das hat eigentlich nichts mit Humor zu tun, sondern das ist einfach nur alles, was mich nicht interessiert. Also es gibt einfach Dinge, Themen, die mich einfach nicht interessieren oder wo ich auch denke, da habe ich nicht den nötigen, da steige ich nicht genügend durch und dann mache ich da auch keine Witze drüber. Ich weiß, es gibt ja momentan immer groß diese Diskussionen, ach, man darf ja über nichts mehr reden. Da bin ich komplett anderer Ansicht. Es gibt ganz wenige Themen, über die man wirklich nicht oder die man nicht sagen darf. Und alles andere darf man sagen und sollte es meiner oder kann es meiner Ansicht nach auch sagen, wenn es einem wichtig ist. Man darf halt nur nicht immer mit Applaus rechnen.
Mhm. Wenn ich jetzt so auf die Zeit zurückgucke, von der du vorhin gesprochen hast als Wochenshow, was guckst du, Lady Kracher, so die ganz großen waren, da gab es viele Gags, die man heute so vielleicht nicht mehr machen würde. Ja. Oder auch nicht mehr lustig findet. Ja. Also ne, sowohl aus der Zuschauerinnen-Sicht als jetzt auch aus deiner Sicht als Gagschreiber. Gibt es das, wo du wirklich sagst, ah, das bereue ich, das hat mir eigentlich damals schon irgendwie, hat sich nicht richtig angefühlt, aber es war halt so. Oder ist das einfach die Zeit, die sich geändert hat?
Ich glaube, es hat sich einfach wirklich die Zeit geändert. Also ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag selbstkritisch mein Gesamtschaffen durch und überlege mir so,
was habe ich vor 25 Jahren da geschrieben?
Was habe ich da geschrieben und so. Da waren mit Sicherheit Sachen dabei, wo man heute sagen würde, uiuiuiui, da denken wir aber nochmal drüber nach. Also was ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ist, ich habe nie einen Gag geschrieben, um jemanden zu verletzen oder es war einfach, weil man einen Gag machen wollte. Und wenn sich da heute die Zeit ein bisschen geändert hat und der Humor ein bisschen geändert hat, dann ist das halt so. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt vielleicht Sketche durchlese oder sehe, die vor 50 Jahren geschrieben wurde, würde ich auch sagen, boah, also das würde ich heute aber auch, finde ich auch nicht mehr lustig irgendwie. die Zeit verändert sich halt. Und das ist nicht unbedingt, weil wir alle so brüde geworden sind oder so vorsichtig geworden sind, sondern weil wir halt in einer anderen Zeit leben.
Mhm, absolut. Gerade seit Corona habe ich das Gefühl, dass es so eine Trennung im politischen Kabarett gibt. Mhm. Es gibt die, die sich haarscharf an der Grenze des Sagbaren bewegen, mhm. wo also mir wirklich das Lachen im Halse stecken bleibt und wo ich denke, sorry, finde ich nicht lustig. Mhm. Und wenn man irgendwie auch da Kommentarspalten oder Zuschauerreaktionen verfolgt, habe ich das Gefühl, das ist schon so eine ganz polemische Diskussion mhm. eigentlich. Weil man darf ja nichts mehr sagen auf mhm. der einen Seite und das ist Fischen am rechten Rand. Mhm. Aber immer noch mal mit so einem Augenzwinkern, damit man hinterher sagen kann, ja, war ja alles nur Satire. Mhm. Das, finde ich, ist viel krasser geworden. Ist das mhm. nur meine Wahrnehmung oder erkennst du sowas auch?
Vielleicht ist das eine Reaktion gerade auf dieses, man darf ja nichts mehr sagen, dass manche mhm. Leute es noch mal extrem austesten. Aber noch mal, die dürfen das. Also weil mir auch immer wieder Leute sagen, boah, hast du gesehen, was der oder der Comedian da wieder rausgelassen mhm. hat vom Stapel? Da musst du dich doch zu äußern. Nee, muss ich nicht. Mhm. Weil das ist nicht meine Comedy. Und mhm. jeder Comedian, jeder Kabarettist, der auf die Bühne geht, muss selber wissen, was er für richtig hält, was er witzig findet. Und wie gesagt, die allermeisten Dinge darf man sagen. Die Frage ist, ob man es will. Und mhm. es gibt ganz viele Dinge, ne, gerade wenn es jetzt darum geht, Fischen am rechten Rand, die will ich nicht. Ich möchte den Applaus von diesen Leuten nicht. Mhm. Ich möchte die nicht in ihrem Weltbild bestärken, dass alles so schlimm ist und dass die Welt im Bach runtergeht und dass man nichts mehr sagen darf und whatever. Das will ich einfach nicht. So, mhm. wenn das jemand möchte, wenn das jemand empfindet und wenn es ihm wichtig ist und er es lustig findet, dann muss er das bitte unbedingt machen. Dann muss er aber auch mit den Reaktionen leben. Ich möchte es nicht.
Mhm. Du hast gerade gesagt, man darf fast alles sagen. Was darf man denn nicht sagen? Wo hat Satire Grenzen?
Es gibt tatsächlich ganz klare Grenzen und die sind im Strafgesetzbuch geregelt. Mhm. Also Holocaustleugnung ist in mhm. Deutschland verboten und das hat einen guten Grund. So. Mhm. Und das ist jetzt mal so das Beispiel, wo ich sagen würde, das darf man wirklich nicht. Mhm. So. Und das ist sinnvoll. So. Aber alles andere, also diese in Anführungszeichen bösen Witze, die dann gemacht werden und gerade zum Beispiel ist ja schon ein Trend, den ich vor allem bei amerikanischen Stand-up-Comedians merke, transfeindliche Witze, mhm. sage ich mal, Witze über Transpersonen. Wo ich mir, da stehe ich wirklich ratlos davor, weil mhm. ich mir denke, warum? Was haben die euch getan? Was erhofft ihr euch davon? Also habt ihr wirklich, ist das irgendeine Bedrohung für euch? Habt ihr irgendwie mhm. das Gefühl, dass jemand, der trans ist, euch irgendwas wegnimmt oder so? Und da bin ich wirklich ratlos. So ein Witz käme nicht über die Lippen, weil ich mir denke, das ist einfach, ergibt für mich keinen Sinn. Also da werden mit die Schwächsten, also es ist nicht die Schwächsten der Gesellschaft, aber wirklich verletzliche Gruppen in der Gesellschaft, da wird draufgekloppt für einen billigen Lacher. So, mhm. würde ich nie machen. Aber wenn das jemand denkt, das ist mein Humor und das ist mir wahnsinnig wichtig, das zu sagen, los geht's, aber bitte halt's dann auch aus, wenn es nicht jeder geil findet.
Mhm. Du stehst nicht nur auf der Bühne, du schreibst auch Bücher.
Ja.
Und unter anderem tust du das gemeinsam mit Ralf Rute, ja. der ein sehr bekannter Cartoonist ist. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen eigentlich?
Lustigerweise auch über die Bühne. Ralf und ich, das wissen die wenigsten, hatten mal eine gemeinsame Show. Wir hatten sogar zwei gemeinsame Shows. Mhm. Die erste war eine Mixshow in Köln, die wir noch mit anderen Kollegen zusammen gemacht haben. Die hieß Maximal Dicht. Die haben wir in einer Brauerei passenderweise aufgeführt.
Schöner Titel dafür.
Da kannte ich Ralf noch gar nicht. Da war ich selber noch relativ am Anfang mit meinem Stand-up. Und wir haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass wir eine sehr enge Verbindung miteinander haben. Also sowohl künstlerisch als auch freundschaftlich ging das direkt durch die Decke. Und irgendwann gab es die Show Maximal Dicht dann nicht mehr, aber Ralf und ich haben dann immer weitergearbeitet. Er hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich auch mal ein Video für ihn schreiben würde, also den Text für seinen YouTube-Kanal. Das habe ich dann auch gemacht. Da sind mehrere wirklich, wie ich finde, sehr schöne Videos entstanden. Und irgendwann haben wir dann auch noch mal eine gemeinsame Zweiershow gemacht. Die hieß Zwei Superglatzen geben Vollgas. und wir sind einfach immer in Kontakt geblieben. Mhm. Und wenn Ralf in der Gegend ist, dann besuche ich seine Shows. Wir haben auch schon wieder, wenn er ein neues Cartoon-Buch macht, setzen wir uns manchmal in ein Kölner Hotel zusammen. Und ich hau auch noch ein paar Ideen dazu raus. Das ist einfach eine der wirklich fruchtbarsten kreativen Begegnungen, die ich in meinem ganzen Leben hatte und eine der schönsten Freundschaften, die ich in meinem ganzen Leben gefunden habe. Und deswegen ist diese Zusammenarbeit einfach ein für uns lustiges Nebenprodukt.
Was nimmst du daraus mit, wenn du mit so einer ganz anderen Art von Kunst so eng zusammenarbeitest?
Ich finde es faszinierend, weil ich teilweise das Gefühl hatte, ich würde so gerne zeichnen können, weil ich teilweise so Bilder im Kopf habe, die ich den Leuten gern vermitteln würde. So, kann es aber nicht, weil ich einfach wirklich gar nicht zeichnen kann. Überhaupt nicht. Aber eigentlich würde Ralf wahrscheinlich was Ähnliches sagen, weil er auch immer gesagt hat, die Zeichnung ist für ihn eher so eine Nebenarbeit. Die macht er halt, weil er sonst nicht weiß, wie er es transportieren soll. Also er wollte nie Zeichner werden. Er wollte eigentlich immer Geschichten erzählen. Und deswegen, er hat auch immer erst den Gag im Kopf und dann kommt halt die Zeichnung hinterher. Mhm. So. Und ich weiß noch, das erste Mal ist mir so richtig aufgefallen, ich hatte mal ein Stand-up, wo ich erzählt habe, dass ich so wahnsinnig gern mal an einem Teich unter eine Ente tauchen würde und sie an beiden Beinen nach unten ziehen. einfach nur, um ihr Gesicht zu sehen. Und das ist eigentlich ein Cartoon. Also das ist eigentlich ein Bild in meinem Kopf, das ich den Leuten versuche zu vermitteln. Und deswegen denken Ralf und ich da sehr ähnlich, wenn es um Humor geht. Und andererseits ist für mich aber auch nochmal ein ganz neues Universum, wenn ich für seine Videos was schreibe, zu sehen, ah ja, stimmt, ich muss mich da gar nicht an die Regeln der Physik halten und an die Grenzen der Realität. In seinem Video kann jeder Baum sprechen, ja. Und da können die alle Kopf überlaufen, ist vollkommen egal. Hier geht alles. Und das ist für mich auch nochmal ein neues Universum.
Ist da was Größeres geplant von euch beiden in Zukunft?
Wieder? Ach, wir spinnen immer wieder rum. Also man muss leider sagen, dass wir beide halt wirklich sehr beschäftigt sind und es wird immer mehr. Jetzt so die Sendung ist auch nochmal ein Klops obendrauf gekommen natürlich. Und ich jetzt auch zum Beispiel schon sehr lange kein Nachrichtenvideo mehr für ihn geschrieben habe, weil ich auch gesagt habe, ich habe einfach keine Zeit dafür. Und Ralf auch kürzlich nochmal sagte, ah Mensch, ich freue mich ja für dich, wie es so läuft, aber ich fände es auch toll, wenn du mal wieder ein Nachrichtenvideo schreiben könntest. Ich bin hundertprozentig sicher, Ralf und ich werden noch Dinge machen. Hm. Momentan schaffen wir es zeitlich nicht.
Okay, jetzt hast du gerade selbst nochmal die Fernsehsendung angesprochen. Ja. Wie funktioniert denn sowas überhaupt? Also du bist da Moderator, bringst auch selber eine kurze Stand-up-Nummer auch mit rein jedes Mal, aber eigentlich präsentierst du vor allem die Gäste und unterhältst dich mit denen. Genau. Wie viel Vorbereitung steckt da drin? Wie lange dauert so eine Aufzeichnung? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
Also momentan steckt noch sehr viel Vorbereitung drin, weil es für mich natürlich auch noch ein bisschen neu ist. Und ich meine, sobald die erste Sendung vorbei ist, fange ich an der zweiten zu arbeiten und sammle Themen und sammle Gags, die mir einfallen. Auch da hilft mir eben mein Notizenprogramm, das ich immer dabei habe. Und auch jetzt heute, wir haben morgen Aufzeichnung. Gerade eben habe ich nochmal den Einstieg für die Sendung umgeschmissen, weil mir noch ein anderes Thema wichtiger war. Also ich bin da momentan wirklich ständig on eigentlich und am Überlegen. Aber das wird sich einspielen, das wird routinierter werden. Im Moment ist es so, ich schreibe ja die Moderationen selber. Das heißt, das ist meine Aufgabe. Das sind einfach 20 Minuten pro Sendung, die ich ja selber irgendwie gestalten muss. Und dann geht es mir aber auch darum, natürlich um alles andere. Also ich meine, ich bin ja auch in der Gästeauswahl, sage ich mal, da darf ich ja auch noch meine Meinung dazu absondern und darf mir auch noch Leute wünschen zumindest, sage ich mal. Und das ist mit dabei. Und dann überlegt man natürlich auch, was machen wir noch mit dem Studio? Machen wir noch einen Außendreh? Ich habe halt gesagt, ich würde gerne auch ein paar neue Rubriken mit reinbringen. In der ersten Sendung habe ich schon mal so einen kleinen Talk reingemacht und habe einen kleinen Sketch mit Theresa Reichel gemacht. In der nächsten Sendung haben wir einen kleinen Einspieler von Nürnberger Volksfest und so weiter. Das sind auch alles Dinge, die natürlich Zeit brauchen, die neu sind, die entwickelt werden. Aber es macht mir unfassbaren Spaß, weil ich wirklich also so mit offenen Armen da empfangen wurde und so ein tolles, kreatives Umfeld und Team und so ein bejahendes Team bei allem hatte, wo ich mir denke, boah, super, wir können hier erstmal, ich kann erstmal alles vorschlagen. So. Und das nutze ich momentan auch noch voll aus, muss ich zugeben. Also, kann auch sein, dass die auch schon ein bisschen die Augen verdrehen und sie sagen, oh, der Bart hat noch eine Idee, Vorsicht. Oh, oh. Aber deswegen, ich liebe das momentan sehr, ich stürze mich da voll rein. Und ja, es ist viel Arbeit, manche Dinge werden sich noch einspielen, aber im Moment macht es mir vor allem einfach unfassbaren Spaß.
Also wie lang ist dein Vertrag da jetzt? Also wie lange bist du definitiv da? Weil Ingo Appelt war 10 Jahre da.
Ja, ne? Aber ja, da würde ich sagen, das ist doch mal eine Latte, an der man sich orientieren sollte. Kann ich ja gar nicht sagen, ich weiß es gar nicht. Da müsstest du meinen Agenten fragen. Ich bin da mit so Verträgen, da kümmere ich mich erstmal gar nicht drum. Die haben gesagt, sie wollen mich. Ich habe gesagt, ich will auch. Und dann machen wir jetzt mal. Und ganz ehrlich, wir wissen alle im Fernsehen, wenn was nicht läuft, dann ist man auch sehr schnell wieder weg. Aber solange es läuft und solange die Leute Spaß haben, mache ich mir da über Verträge überhaupt keine Sorgen.
Ach, sehr cool. Das macht die ganze Sache wahrscheinlich sehr entspannt in der Vorbereitung.
Auch, ich habe andere Dinge im Kopf, ganz ehrlich.
Wie unterscheidet sich Kabarett auf der Bühne von Kabarett im Fernsehen?
Es ist natürlich, eigentlich ist für mich Kabarett aus Franken jetzt eine sehr gute Gelegenheit, weil die Leute, die in meiner Live-Show sind, die wissen auch, das ist nicht das klassische Kabarettprogramm. Mhm. Ich mache Stand-Up-Comedy. Also es ist, da sind durchaus auch politische Themen mit drin. Aber das ist, also 90% sind andere Themen. Da geht es, wenn dann vielleicht eher um gesellschaftliche Entwicklungen, würde ich mal sagen, aber auch um ganz persönliche Geschichten. Ich erzähle genauso, wie ich irgendwie bei einer Ganzkörpermassage war, und erzähle aber natürlich auch was über Corona und über die Entwicklungen der letzten Jahre. Das ist ein sehr bunter Mix. Mhm. So. Kabarett aus Franken ist jetzt erstmal die Moderation natürlich relativ politisch, mit aktuellem Zeitgeschehen. Was für mich toll ist, weil das war eigentlich so eine Plattform, die mir noch gefehlt hat. Mhm. Ich hatte ja während Corona diese Rubrik auf meinem YouTube-Kanal Die Woche in Kurz, wo ich jede Woche quasi die politischen Themen zusammengefasst habe und da einen kleinen Clip draus gemacht habe von 5 Minuten ungefähr. Das fand ich super, es hat mir Riesenspaß gemacht, kam auch bei den Leuten super an. Ich habe aber gemerkt, das möchte ich so nicht auf die Bühne transportieren, weil da fühle ich mich nicht so wohl bei. Bei den Moderationen jetzt hier bei Kabarett aus Franken, da passt das fantastisch hin. Also im Endeffekt ist das jetzt die Übung, die ich durch die Woche in Kurz gekriegt habe, lasse ich jetzt bei Kabarett aus Franken raus. Und deswegen ist das für mich einfach noch ein super Ventil, um ein Thema, das mich interessiert, nämlich aktuelles Zeitgeschehen, ordentlich zu verbraten. Mhm.
Wie sehr geht da, ohne dass du jetzt Details verraten musst, aber wie sehr geht auch der BR da in die thematische Auswahl mit rein?
Ganz wenig. Also ich meine, ich schlage die Themen vor, die mich interessieren, beziehungsweise die Redaktion schlägt mir auch Themen vor, die sie gerade so aktuell finden. Dann sprechen wir darüber und dann setze ich mich hin. Und wenn dann aber währenddessen rauskommt, ach, weißt du was, das Thema, das kann ich eigentlich selber schon nicht mehr hören, dann schmeißen wir es raus. Und bisher war das noch keinerlei Diskussion.
Hast du, abgesehen von den Außendrehs, noch irgendwelche spektakulären Ideen, die du in dieses Format mit reinbringen willst?
Oh, Ideen habe ich jede Menge. aber dann lassen wir uns mal noch überraschen. Also ich glaube wirklich, da ist noch ganz viel möglich. Und so wie ich die jetzt alle erlebt habe und auch das Feedback vom Publikum mitgekriegt habe, freuen sich die Menschen drüber, wenn nochmal was Verrücktes passiert. Und deswegen, auch wenn ich schon auf unsere Gästeliste gucke für die nächsten Sendungen, denke ich mir, da sind so viele tolle Leute dabei. Mal gucken, was man mit denen noch alles anstellt.
Lachen die Franken über andere Sachen als die Kölner?
Also ich glaube, die Franken mögen es natürlich auch, wenn es irgendwas auch mit ihnen zu tun hat. Deswegen, ich bin natürlich, wenn ich jetzt irgendeine Lesung aus oder eine Nachricht aus Würzburg oder Nürnberg kriege, dann habe ich die Ohren schon extra auf. Weil natürlich fühlt man sich damit dann mehr verbunden, als wenn ich irgendwas aus Bottrop erzähle hier auf der Bühne. Aber ansonsten, ein guter Witz ist ein guter Witz. Und wenn die Pointe stimmt, dann lacht der Franke da, glaube ich, genauso drüber wie der Kölner.
Dann hast du noch weitere Bücher.
Ja.
Über eins würde ich ganz gerne noch ein bisschen sprechen, und zwar die 20.000 Reiseleiter.
Ja.
Du bist ein großer Fan des Campingurlaubs.
Absolut.
Okay, das kommt mit einer solchen Überzeugung. Bevor ich weiterrede, warum?
Es ist für mich das absolute Maximum an Freiheit. Und mich fragen immer wieder Leute so, oder haben mich auch im Podcast schon gefragt, was so für mich so ein perfekter Moment ist. Und das kann ich immer ganz klar benennen, nämlich mit einer Tasse Kaffee vorm Wohnmobil zu sitzen. Rechts sitzt mein Mann, links sitzt mein Hund. Ich gucke vor mich hin, muss nix, kann einfach nur meinen Kaffee trinken und vor mich hin stieren. Das ist 100% Glücksmoment bei Herrn Barth.
Klingt gut.
Ja, ist es auch.
Ihr seid losgezogen ohne festes Ziel und habt sozusagen die Community entscheiden lassen, wo es als nächstes hingeht.
Genau.
Was ist dir da alles passiert? Ich weiß, du hast ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber welche Begegnungen, welche Erlebnisse sind dir von dieser Reise am meisten hängen geblieben?
Erstens so ein Grundgefühl der Liebe zu Europa. Das habe ich nochmal neu entdeckt. Ich war vorher schon immer am liebsten wirklich auch im Urlaub in Europa unterwegs. Ich bin nicht so der Fernreisentyp. Und ich merke immer wieder, dass ich mich hier einfach wirklich wohlfühle. Dass ich immer wieder von Menschen begeistert war. Also vor allem fällt mir da jetzt Portugal ein. Ich habe, glaube ich, habe einfach noch, also ich wurde noch nie so oft von Leuten gefragt, ob es mir denn gut geht, ob die Leute freundlich sind, ob uns denn das Land gefällt und so weiter. Da war ich immer wieder begeistert. Was ist mir hängen geblieben? Ja, natürlich auch die negativen Momente, als wir einmal komplett in der Slowakei ausgeraubt wurden und unser ganzes Auto leergeräumt wurde. Das blieb natürlich sehr hängen. Aber auch da ist dann halt, das sind die lustigsten Kapitel im Buch geworden. Das ist einfach so. Wir haben zum Beispiel uns in den ganzen eher osteuropäischen Ländern, also sowas wie Tschechien oder so, haben wir uns wirklich schwer getan, weil wir da nicht so den Bezug dazu hatten. Das hatte einfach auch viel mit der Sprache zu tun, mit der Verständigung. Und dann, wie gesagt, dann kam halt noch Gröne dazu, dass wir in der Slowakei einfach ausgeraubt wurden. Das war für uns alles schwierig. Wenn ich jetzt aber das Buch nochmal in der Hand habe und ich habe gerade wieder erst eine Lesung dazu gemacht, muss ich sagen, das sind die mit Abstand witzigsten Kapitel geworden. Weil es ist einfach schwierig, eine lustige Geschichte zu schreiben, wenn du in Spanien am Strand liegst und alles ist großartig. Ja, was sollst du da noch sagen? Ich kann nicht fünf Seiten schreiben, ja, super hier, auf Wiedersehen.
Ja, da spricht der Dramaturg aus.
Tatsächlich, vielleicht habe ich da doch noch was gelernt, man weiß es nicht. Deswegen, wann immer was passiert ist, und ich selbst in Portugal war ich froh, als wir dann irgendwann mal nachts von der Polizei wachgeklopft wurden, weil wir aus Versehen im Naturschutzgebiet standen, wo ich mir dachte, oh, geil, ich habe eine Geschichte. Der Polizist hat überhaupt nicht verstanden, was ich wollte, glaube ich.
Warum freut er sich, um mich zu sehen?
Weil sonst hätte ich nur schreiben müssen, traumhaftes Land, auf Wiedersehen. So, das sind immer die Sachen, die kleinen Missgeschicke und auch in Italien, als wir von einem Parkplatzwächter mal wirklich über den Leisten gezogen wurden, der gar kein Parkplatzwächter war, sondern einfach nur mein Geld mitgenommen hat. Das sind so die Geschichten, wo ich im Nachhinein einfach wirklich nochmal wild kichern muss. Und ja, es gibt ja den Spruch, eine Komödie ist Tragödie plus Zeit. Das stimmt auch einfach. Und das ist auch ein bisschen der Hintergrund für mein nächstes Programm, Pures Gold. Weil mir irgendjemand mal gesagt hat, so egal was dir passiert, egal wie schlimm es war, irgendwann wird eine geile Stand-up-Geschichte draus. Und genau so ist es.
Das heißt, deine nächste Show wird so ein bisschen biografisch werden? Oder was ist da zu erwarten?
Lass das uns ist mal ein bisschen die Idee dahinter. Noch ist sie nicht geschrieben.
Ja. Aber es gibt den Namen schon.
Es gibt immerhin den Namen. Ja, das ist ja immer der Knaller. Ne? Du brauchst ja eigentlich schon ein Jahr ungefähr vor der Premiere, solltest du schon einen Titel haben. Spätestens ein halbes Jahr vorher wollen die Veranstalter einen Pressetext von dir haben und ein Plakat. Da ist, ich glaube, da sage ich auch für meine Kollegen und Kolleginnen nichts Falsches, noch kein Wort geschrieben.
Außer auf kleinen Zetteln in meinem Notizbuch.
So, aber dann steht es halt schon in allen Veranstaltungsmagazinen irgendwie, was du Tolles machen wirst auf der Bühne. Aber ich mag es, wenn ich so eine Grundidee habe, das war schon bei meinem jetzigen Programm, ich bin raus so, weil das einfach so nach Corona der richtige Satz war, meiner Ansicht nach. Und bei Pures Gold war mir klar, ich möchte nochmal so ein bisschen gucken, was eigentlich so in den letzten 47 Jahren passiert ist. Und wo ich heute sagen würde, boah, damals war das echt scheiße, aber heute ist das pures Comedy-Gold. Heute lache ich mich kaputt darüber. Da sind mir schon spontan sehr viele Geschichten eingefallen und ein paar werden es auf jeden Fall in die Show schaffen.
Wenn du mir so gegenüber sitzt, aber auch wenn ich deine Shows mir irgendwie auf YouTube angucke und so, ich habe das Gefühl, du strahlst eigentlich immer gute Laune aus. Ne? Also du lachst total oft und du machst einen total positiven, so einen positiven Grundeindruck. Was passiert denn eigentlich, wenn du schlechte Laune hast?
Wenn ich schlechte Laune habe, ich habe dann die Tendenz, mich abzuschotten. Das sind Dinge, also ich habe durchaus schlechte Laune auch. Und schlechte Tage, kein Zweifel.
Alles andere wäre sehr übermenschlich.
Alles andere wäre auch echt ein bisschen gruselig, finde ich. Aber das sind dann Dinge, die ich mit mir, mit meinem Mann und mit meinen besten Freunden ausmache. So, also wenn es mir nicht gut geht, ist der Erste, den ich anspreche, ist mein Mann. Und das hilft mir dann meistens schon. Wenn ich dann noch das Bedürfnis habe, spreche ich mit meinen besten Freunden und sage, komm, lass mal bitte auf ein Getränk treffen. Ich muss mal was loswerden. Ich bin einfach der Ansicht, auf der Bühne, die Leute kommen zu mir, weil sie lachen wollen. So. Und wer meine Show sieht, weiß sehr wohl, dass ich auch ein echter Mensch bin mit seinen Zweifeln, mit seinen Problemen, mit auch seinen Tragödien im Leben. Und aber ich sehe meine Aufgabe immer darin, trotzdem noch einen Gag draufzusetzen. Ich bin manchmal so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, die Zeiten sind nicht einfach. Ich bin aber selber ein bisschen gelangweilt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird nur noch genölt und nur noch alles aufgezählt, was so schrecklich ist, wo ich mir manchmal denke, das ist nicht mein Job. Mein Job ist zwar schon, die Sachen zu benennen, aber dann, wenn es irgendwie geht, auch noch einen guten Gag draufzusetzen, weil dafür haben die Leute Tickets gekauft. Und deswegen bemühe ich mich darum auf der Bühne. Aber ich kann jedem versichern, auch ich habe richtig beschissene Momente.
Ja, wer nicht. Macht das was mit dir, dass du ja immer auf der Suche nach was Positivem bist und was, worüber man lachen kann? Heißt das dann auch, dass das sich in dein Privatleben überträgt? Also bist du einfach jemand, der den Gag halt schneller sieht als jemand, der sich so ein bisschen, wie meine beste Freundin immer sagt, in sein Matscheloch vergräbt?
Ich glaube, und da bin ich sehr froh, dass ich meinen Mann gefunden habe, wir sind beides Menschen, die eben nicht nach dem Negativen suchen. Weil das, glaube ich, gibt's auch. Und das finde ich ganz schwierig. Leute, die in ein Hotel reingehen und als erstes alles sehen, was nicht funktioniert. Oder im Restaurant auf jeden Fall immer das merken, keine Ahnung, das Mineralwasser war 2 Grad zu warm oder so. so sind wir gar nicht. Da ist mein Mann ganz genauso drauf wie ich. Selbst wenn was blöd läuft, denken wir noch, ja, aber das war gut. Mhm. Und ich würde halt in ein Restaurant, wo es mir nicht geschmeckt hat, nicht mehr reingehen. Aber ich würde nicht auf jeder Bewertungsplattform im Internet schreiben, wie schrecklich das doch war und es allen meinen Freunden erzählen. Sowas blende ich wirklich aus, muss ich zugeben. Und damit fahre ich aber fantastisch. Und das ist nicht Verdrängen oder sowas. Ich merke solche Dinge durchaus. Aber ich, gerade wenn ich jetzt im Urlaub bin, ich gewinne nichts dadurch. Wenn ich jetzt in meinem Matscheloch sitze, und gerade das ist ja zum Beispiel auch das Gute beim Wohnmobilfahren, wenn es uns irgendwo nicht gefällt, sind wir nach einer halben Stunde wieder weg. Dann sitze ich nicht da und denke mir, oh, das ist scheiße und das ist scheiße und die Toilette funktioniert nicht und die Dusche. Nee, wir packen zusammen und fahren weiter. Mhm. Ende. Ja. Und das haben wir immer so gemacht. Und das war ja auch ein bisschen die goldene Regel bei diesem Buch, das wir gemacht haben. Unsere Einzelregel, die wir hatten, wenn es regnet, fahren wir weiter. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Mhm. Und deswegen hatten wir einfach 4 Monate lang Sonnenschein und das war super.
Großartig. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben dürftest, jetzt wenn du auf dein Leben zurückblickst, wie du es bisher gelebt hast, was da noch alles so geplant ist und kommt, und du schaust auf den jungen Markus, was würdest du ihm sagen?
Entspann dich. Entspann dich, es wird alles gut. Hör weniger auf die Tipps von anderen Menschen. Nein, du musst kein Lehrer werden. Auch das, was dir der Berufsberater vom Arbeitsamt gesagt hat, ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, sein Leben zu bestreiten, als du jetzt noch für möglich hältst. Und egal wie du bist und was du empfindest und wen du liebst, es ist okay und es wird alles gut.
Ein schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. Markus, ich danke dir sehr.
Ich danke dir, hat großen Spaß gemacht.
Mir auch. Danke für die Einblicke und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, danke dir.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle 2 Wochen donnerstags gibt es eine neue Episode auf fränkischertag.de/podcast oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Unsere Musik hat Konrad Feldrapp komponiert. Die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr Lob loswerden wollt, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder eine Rezension in eurer Podcast-App da. Wenn ihr Kritik oder Wünsche für einen Podcast-Gast habt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.